We are back.
We are back in town. Vor allem bin ich wieder zu Hause.
Ja, bist du wieder zu Hause und zack, hatten wir technische Probleme, ne?
Ja, also, unfassbar.
Jetzt läuft alles.
Hoffentlich. Jetzt läuft's.
Jetzt läuft's, wie immer. Ja, genau. Wir sind ja so technikaffine Leute. Wir kriegen auch alles wieder hin, technisch. Gar kein Thema, nur eine Frage der Zeit, ne?
Ja, absolut. Eine Frage der Zeit war es auch, dass ich wieder zu Hause bin. Eine Frage der Zeit ist auch irgendwie die Aufnahme dieser Folge gewesen. Wir haben es ja versucht. Ich muss mich auch erstmal bei dir entschuldigen. Beim letzten Termin, ey, ich habe es wirklich einfach vergessen. Ich habe es einfach vergessen. Es tut mir leid.
Kein Problem.
Deswegen bekommt ihr die Folge auch erst jetzt. Und zwar Part 2 zur Beyond Tellerrand. Ja, ich war in Düsseldorf. Dominik hat sich's zu Hause schön gemacht, auf der Couch.
Na, nicht ganz. Ein
bisschen Popcorn ausgepackt.
Popcorn, genau.
Ja, Decke über die Schenkelchen gelegt und den Talks im Capitol Theater zu Düsseldorf gelauscht. Ja, in Part 1 haben wir es schon mal erzählt und mir ist aufgefallen, ich habe in Part 1 etwas gesagt, das ich später erklären wollte und dreimal darfst du raten, was ich nicht gemacht habe.
Du hast nicht erklärt.
Richtig, ja. Also ich hab nicht erklärt, was die Pac-Man-Regel ist. Und zwar kann man sich jetzt ja mal ein Pac-Man vorstellen, eine Pac-Man-Form. Und die hat ja bekanntermaßen so eine kleine Ecke offen. Also die hat Platz für jemanden. Und zwar gilt es, dass man eben seine Gruppe, wenn man irgendwie in der Runde steht, nicht schließen soll. Das heißt, dass man immer offen ist für jemand Neues, dass man sich immer dazustellen könnte, wenn man Lust hat. Und dass man da wirklich offen für jeglichen Gast in der Runde ist. Fand ich ganz cool, die Ansicht. Und hat es auch eigentlich sehr, sehr einfach gemacht, sich dann Leuten da einfach mal auch anzuschließen.
Ja, und hat geklappt wahrscheinlich auch, oder? Also war wahrscheinlich schon sehr offen, oder?
Genau, das war sehr einfach irgendwie für mich, da mit reinzukommen. Das ging ja alleine schon los an Tag 0, nenne ich es jetzt mal, bei Check24. Das hatte ich ja da auch schon erwähnt, da hat man auch sofort Anschluss gefunden. Also das war super. Also diese Regel, die darf man auch gerne mal an anderer Stelle verwenden. Nicht nur irgendwie auf Events, sondern generell, wenn man irgendwo ist, kann man seinen Raum öffnen und Platz lassen.
Ja, perfekt.
Also für Neues.
Finde ich gut. Ist, glaube ich, auch wirklich so ein Thema, wo was du ja schon sagtest, das gefühlt sich bei der Beyond Tellerrand ganz viele Leute auch schon kennen, weil das einfach so ein, ich nenne es jetzt mal fast schon Stammgast-Event für ganz viele Leute ist.
Absolut.
Und dann natürlich sich über die Jahre schon Freundschaften bilden und gerade wenn dann ein paar neue Leute auch immer da sind, die sollen ja auch irgendwie direkt Teil davon werden, ne?
Deshalb. Genau. Also ich habe jetzt im Nachgang, wir haben jetzt schon ein paar Tage irgendwie vergangen seit der Beyond Tellerrand und was man so bei LinkedIn und Co. irgendwie sieht, das ist halt schon krass, wie gefeiert die Beyond Tellerrand wird. Also im Sinne von, okay, es war wieder amazing, es war wieder super, es war wieder toll. Es war wieder schön, alle Leute kennenzulernen, wieder neue Leute zu treffen, alte Bekanntschaften zu treffen. Und viele, die auch gesagt haben, okay, ich habe vielleicht gar nichts mehr irgendwie mit dem Job zu tun und kommen trotzdem auf das Event, also Design, Entwicklung, irgendwie nicht viel am Hut, aber das Event ist einfach so geil. Und das ist schon, das musst du auch erstmal hinbekommen. Also, um das nochmal irgendwie hervorzuheben, es war jetzt die 15. Runde Beyond Tellerrand. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle auch an Marc, der da wirklich mit einer Ruhe auch durch die Location gewuselt ist. Das ist schon spannend. Gleichzeitig muss ich auch sagen, wir haben ja schon Feedback auf die erste Folge bekommen, auch von Marc. Und ja, Marc, wir wollen dich eh haben, noch als Gast. Und auch mit dir nochmal zurückblicken auf die Beyond Tellerrand dieses Jahr. Und vielleicht auch ausblicken auf die ja im November in Berlin stattfindet. Und da hatte ich natürlich gesagt in der ersten Folge, dass mir die Vorträge zu lang waren. und die Pausen auch zu lang waren. Und da hat er natürlich korrekterweise kurz kommentiert und klar, ist Geschmackssache und so weiter, aber es sind bewusst die langen Pausen. Das ist gedacht eben, um sich auszutauschen, es ist gedacht, um auch ein bisschen das sacken zu lassen und auch vielleicht sich auszutauschen nochmal über den Talk. Also das ist schon so gewollt, das respektiere ich auch vollkommen und dementsprechend ist das auch völlig fein.
Glaube ich, muss man nichts mehr hinzufügen. Jetzt hatten wir den zweiten Tag, der ging ja auch spannender weiter. Das heißt spannender, der ging eigentlich richtig spannend weiter, weil wir haben uns auch dann nach dem ersten Tag noch drauf gefreut, weil der so ein bisschen weblastiger war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ich nenne es
Oder
mal techlastiger.
noch ein bisschen techlastiger, ja, wo wir so ein bisschen mehr noch mit dabei sind. Und fand, das fing auch direkt ganz gut an, ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube, der erste war der Matthias, ne? Wenn ich es
Es
richtig
war
im,
brutal, ja. Also
genau.
Matthias hat quasi Tag 2 eröffnet, ja.
Ja, perfekt. Dann starten wir doch mal rein kurz. Lass nochmal reviewen, ganz kurz die anderen Vorträge, müssen es vielleicht nicht ganz in der Länge machen wie das erste Mal. Dann haben wir später noch ein bisschen Zeit für nochmal ein Fazit. Aber ja, Matthias Ott hat gestartet das Event am Folgetag und das war natürlich absolut was für Frontend-Entwickler, ne? Und da kommen
Absolut.
wir schon zu einem Punkt, kurz vorweggenommen, Frontend-Entwickler seitdem, ne, ist die Frage, nennt man sich noch so? Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, also tatsächlich hat er mich dazu gebracht, noch während seinem Talk, glaube ich, meine Stellenbezeichnung mal ein wenig zu hinterfragen, weil er einen netten Vorschlag gebracht hat, und zwar Webdesign Engineer. Das, finde ich, trifft auf mich wesentlich besser zu als ein klassischer Frontend-Entwickler. Warum? Weil ich eher auch noch mit grafisch ausgebildet wurde, auch ein bisschen designmäßig als Mediengestalter, aber halt komplett im Tech-Bereich unterwegs bin. Und das gibt es halt eher selten. Also zumindest ist das mein Gefühl oder also unser Gefühl, dass es das eben immer, immer weniger gibt, sondern es gibt eher den Techie oder den Designer, aber es gibt
Genau.
nicht mehr den, der wirklich beides noch ein bisschen mit vereint. Und da fand ich den Jobtitel Webdesign Engineer eigentlich mega.
Ja, also ich muss sagen, ich hab das genauso empfunden wie du, weil ich auch immer da ja zwischen diesen zwei Stühlen stehe, schon seit je und je interessiert mich beides, beide Seiten. Und genau das Spannende fand ich halt auch schon immer, dass eben Design im Web anders funktioniert als auf dem Print und das Medium eigentlich so viel zu bieten hat, was Design angeht, das auch zu nutzen. Und ja, so eine Bezeichnung Frontend-Entwickler, das klingt halt viel zu techlastig für das, was man eigentlich am Ende des Tages macht, weil man macht auch ganz viel Gestaltung und man designt Systeme, ja, also wirklich Designsystem zu erschaffen und solche Dinge. Und es ist eben genau diese Kombination, einfach ein, ja, Design und wie ein Ingenieur quasi das auch irgendwie so zu einem System ja zusammenzubauen, was am Ende funktioniert. Und der Vortrag hat das auch perfekt aufgegriffen, ja eigentlich. Also.
Absolut, ja. Genau. Er hatte ja auch zum Beispiel noch Sachen reingebracht, die jetzt, ich sag mal, für uns tief drinne irgendwie nichts Neues sind. Also wir hatten ja auch schon über die Farben irgendwie gesprochen in unserem Adventskalender schon vor einem Jahr, vor 1,5 Jahren, wo wir ja genau diese Farben auch ein bisschen aufgenommen haben. Also OKR, LCR, LCH oder so, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Diesen Farbraum, der quasi die Farben einfach noch ein bisschen gesättigter, ein bisschen heller, ein bisschen, also den größeren Farbraum einfach darstellt, hat er eben nochmal eröffnet. Klar, Thema Grid ist immer wieder ein Thema, aber es war einfach so viel, wo er auch einfach recht hatte, wieder mit dem Thema, ja, lass Designer mal coden, lass Entwickler mal designen. Einfach, dass beide Parteien an einem Tisch sitzen und eben nicht jeder wieder in seiner eigenen Suppe kocht und dass man einfach weiß, was überhaupt möglich ist, und zwar an beiden Seiten. Ja, also was ist irgendwie im Design möglich und was ist irgendwie im Coding möglich.
Ja, absolut. Und da fand ich einen ganz spannenden Punkt auch, dass er hat natürlich auch solche, sag ich mal, neuesten CSS-Sachen mit vorgestellt oder wie man halt auch, ja, fluide Typografie auch das noch irgendwie ein bisschen smoother machen kann mit Sinusfunktionen und sowas. Waren schon spannende Sachen dabei. Aber grundlegend ging es eigentlich wirklich auch darum zu sagen, okay, Webdesign, es geht eben darum, so früh wie möglich auch diese Technologie zu nutzen, die der Browser jetzt hier zur Verfügung stellt, dass ich eben diese CSS-Sachen nutze, dass ich eben statt einer festen Pixel-Unit eben auch, ja, mindestens mal ein Rem-Unit oder irgendeine relative Einheit verwende und in dem Fall eben auch, ja, ganz ausgeklügelt natürlich mit Clamp und anderen Funktionen gearbeitet, um wirklich dieses mächtige Instrument komplett zu nutzen. Ja, und das fand ich eben so schön, dass er das so betont hat, so von wegen, ja, hier geht es halt nicht darum, dass jetzt hier so ein Typografiesystem mit festen Pixelwerten, das ist Bullshit, das ist halt nicht Web, das ist halt static, ja, und das ist alles andere als statisch sozusagen das Web und ja, nutzt einfach diese Möglichkeiten, deshalb auch so früh wie möglich, hat er, glaube ich, gesagt, Prototyping zu betreiben und Designing im Browser mit dem Medium
Ja,
fand ich
bin ich ja auch
genial,
absoluter
ja.
Fan von. Also, ich bin ja da hingegangen, dass ich schon fast gar nicht mehr großartig irgendwelche Layouts oder irgendwas mache, sondern eher direkt in den Browser gehe und mir da meine Komponenten und alles zusammenbastel direkt, weil ich dann einfach direkt erstens die Umsetzung habe, zweitens genau weiß, dass es funktioniert und drittens genau sehe, wie sich gewisse Komponenten vielleicht auch verhalten. Das habe
Absolut,
ich halt
gerade
erstmal gar
das,
nicht in
genau,
einem Layout.
responsive Verhalten, kannst alles testen on the fly, auch optimieren ja auch und es ist auch so ein bisschen immer ja rumspielen und gucken, was passt und wie es passt und
Genau.
selten ist es in den Stein gemeißelt von Anfang an, sagst, ja, das passt jetzt so, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern es ist ganz oft mit, ja, man tastet sich ran, man optimiert nochmal, man findet eine Lösung, die dann irgendwie auch für verschiedene Bildschirmgrößen passt und so weiter und so fort. Auch das Thema ja dann wieder Benutzerfreundlichkeit, Accessibility und sowas, alles mitgedacht, alles in einem, gehört ja alles irgendwie zusammen und das kannst du eben am Ende nur, wenn du das Ganze auch codest. Und das finde ich war ein ganz großes, ja, für, bitte lasst Websites individuell, lasst die bitte nicht in irgendwelchen Baukästen und starren Strukturen, ja, verkümmern sozusagen, die ja gar nicht auch dann die ganze Technologie so in dem Umfang nutzen können, wie wenn man es eben mal ein bisschen handcrafted macht vielleicht oder sich quelloffen eben lässt. Fand ich auch einen wichtigen Aspekt, der da ganz klar rauskam.
Ja, aber so viel können wir ja vorwegnehmen. Wir können schon zum nächsten gehen, weil mit Matthias werden wir demnächst, wir wissen noch nicht genau wann, aber ja ein Gespräch haben hier bei uns im Podcast. Dementsprechend würde ich tatsächlich hier schon mal abkürzen, um vielleicht auch einfach da nochmal mit ihm gemeinsam dann auf die Beyond-Tellerrand auch nochmal zurückzukommen, zumindest mal ein, zwei Minütchen, um auch von ihm da was zu hören. Also, man darf gespannt sein, er wird bei uns Gast sein, da freue ich mich tierisch drauf. Weil das war schon impressive.
Impressive, absolut. Ich freue mich auch.
Sehr
Dann.
gut. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls er uns schon zuhört. Genau. Der nächste Speaker war Gustavo Ferrari. Ein wunderbar klingender Name. Das ist auch der echte Name. Er hatte ja bei Gavin Strange schon vermutet, dass es nicht der echte. Nein, es sind natürlich die echten Namen. Ich muss aber tatsächlich gestehen, Fileteado Art ist der Titel des Talks. Ich habe mir da die Pause gegönnt.
Okay.
Es sah sehr designlastig aus oder sehr typografisch und Art kunstmäßig schon. Ich bin nur gegen Ende reingekommen, als es dann hieß, dass diese Designart, die er da vorgestellt hat, tatsächlich Kulturerbe. Weltkulturerbe sogar schon geworden ist. Also es ging um eine Art aus Buenos Aires, Argentina. Und ja, ich weiß nicht, hast du es dir reingefahren?
Ich habe so nebenbei, habe ich es mir mit angeguckt. Er
Okay.
hat ziemlich viel von seinem Artwork eben auch gezeigt, dazu erzählt. Ich fand das sehr, also ich finde es krass, wenn man das auf diese Art und Weise in dieser Perfektion da auf Papier zaubert, fand ich schon beeindruckend. Also ich habe das so ein bisschen zurückgelehnt, inspirierend mir angeschaut, was er da macht. Also finde es immer großartig, wenn jemand so ein Talent dann irgendwie hat und das auch dann so auslebt, ja, und jetzt nicht irgendwie in der Schublade verschwinden lässt, seine Artworks, passiert ja auch hin und wieder bestimmt. Und ja, ich fand es wirklich, keine Ahnung, wie soll ich sagen, also wirklich echt cool, wer das macht.
Ja, also da kann ich hier auch sagen, er hat sogar im Foyer dann noch weitergezeichnet und hat dann auch vor Ort die Zeichnung noch vorgenommen, wenn man da was wollte oder sich machen haben lassen wollte. Hätte er da auch, ja, ein wenig rumgemalt noch.
Ja, also cool fand ich, er hat halt auch ganz viele so, wie kann ich das kreativ nutzen, mit irgendwelchen Brands zu kombinieren, dass die dann auch irgendwie entsprechend rausstechen. Das waren schon echt auch tolle Beispiele, die er da gebracht hat. Dass man eben durch, ja, so eine Einzigartigkeit auch, wenn es zum Produkt und zur Marke passt, super in Szene setzen kann.
Ja, sehr schwierig gerade irgendwie das ein bisschen ohne Bilder natürlich
Ja,
hier
wirklich,
jetzt auf
das
der
ist,
Tonspur zu zeigen.
ja.
Aber man kann sich da ja im Nachgang, Marc veröffentlicht, beziehungsweise Beyond Tellerrand veröffentlicht jetzt im Laufe der nächsten Tage und Wochen ja die passenden Videos zu den Vorträgen. Ich glaube, jetzt ist von Matthias erstmal was online gegangen. Ich vermute, dass jetzt diese und nächste Woche dann auch noch der Rest online kommt. Also da darf man sich gerne, ja, auch die Sachen mal angucken, die wir hier gerade besprechen, weil vieles können wir auf der Tonspur gar nicht rüberbringen. Das muss man einfach teilweise gesehen haben.
Also das war jedenfalls ein Vortrag, den muss man eher gesehen haben, ja.
Genau. Gut. Danach folgte von Sid Stumble ein Vortrag über Modern CSS for Creative Developers. So, hast du dir angeguckt?
Den habe ich mir in Gänze angeschaut, ja.
Ja. Da muss ich sagen, sehr spannend, aber nicht im Sinne von, dass es was komplett Neues war. War es nämlich nicht. Auch das hatten wir, glaube ich, in unserem Podcast schon im Adventskalender besprochen, die vier
Ja,
Transitions.
Adventskalender, stimmt. Also er hat
Ja.
ja wirklich alles schon drin, ja.
Ja, da ging einiges. Sie hatte über die Few Transitions API gesprochen. Und über die Navigation API, nee, nicht über die Navigation API, über die, jetzt muss ich ganz kurz doch nochmal lunsen, über die Transitions API. Das meinte ich. View Transitions API. Und genau, Scroll Driving API. Genau. Das war dahingehend spannend, dass ich das tatsächlich bei meinen Projekten gerade schon überall ein bisschen so einbaue, dass ich diese Übergänge quasi schon habe. Und das ist ganz nett für den Seitenwechsel. Sonst habe ich es aber auch jetzt nirgendwo eingebaut. Was aber eigentlich ganz nett war, war, dass sie sich getraut hat, auf der Live-Bühne live zu coden. Also ich sage mal so, Lessons learned, ich würde es nicht mehr machen.
Ja, es birgt immer die Gefahr, dass man sich da verzettelt oder ne, es muss ja nur sein, dass der Browser nicht lädt oder man kennt es selber, ist plötzlich auf der falschen Umgebung oder weiß der Kuckuck was, ne? Keine Ahnung, Watcher nicht an oder ach, keine Ahnung, was da alles passieren kann, ne? Also Kleinigkeiten dann halt, die vielleicht so ein bisschen den Flow stören oder dass man folgen kann. Und vor allem finde ich, dass eben das folgen können, weil man dann doch kurzzeitig vielleicht was sucht und dann kann der Zuhörer nicht mehr folgen, weil man derzeit redet und ne, man ist aber nicht so fokussiert auf das, okay, ich mache jetzt das, dann passiert das, so wie es ja eigentlich sein soll, ne? Eine Demo, ich mache jetzt das, dann ist das passiert, jetzt mache ich als nächstes das, dann passiert das. Also so eine Abfolge, die kann man ja am besten durchtakten, sage ich mal, dann ist das so ein bisschen einfacher zu folgen, bestimmt. Ich fand es jetzt aber trotzdem nicht schlecht. Also hier und da hat sie mich
Nein, um
abgehängt.
Gottes Willen. Nee, nee,
Na, hier und
das
da hat sie
nicht,
mich
genau.
abgehängt, weil dann eben solche kurzen Stolper, Herausforderungen da waren irgendwie. Aber am Ende ja trotzdem irgendwie alles funktioniert und geklappt. Und sie wollte, glaube ich, auch nicht mehr zeigen als das, was sie uns dann gezeigt hat. Also war schon sehr cool. Es war halt irgendwie so, okay, ich muss jetzt wirklich nur 3 Zeilen CSS schreiben und dann sieht es schon so cool aus. War eigentlich der größte Effekt, so von wegen mal wieder, okay, ich brauche jetzt keine Tonnen JS mehr dafür, um
Wobei ich
sowas hinzukriegen,
zwischendrin
ne?
das Gefühl hatte, dass der JS-Code, den man dafür geschrieben hat, jetzt irgendwie in Richtung CSS geht. Und zwar auch von der Menge. Also sie hatte dann schon auch viel CSS da stehen, meiner Meinung nach, für die ganze Geschichte. Klar, es ist im CSS, es ist in einem anderen Thread irgendwie am Laufen. Aber für mich ist es halt jetzt einfach, okay, du hast es jetzt aus dem JS ins CSS halt verschoben.
Ja, es hat nach wie vor, gerade wenn man jetzt nicht einfach einen Fader haben will, was so Standard ist, hat es nach wie vor, finde ich, eine gewisse Komplexität. Also man muss das schon planen, man muss gucken, wie macht man jetzt die Übergänge, was könnte gut funktionieren und passen, ne? Wie mache ich jetzt den Transform und so weiter. Also der gehört schon so ein bisschen Denkarbeit auch dazu. Und auch wenn am Ende vielleicht nicht viel CSS dabei rumkommt, ist trotzdem ziemlich viel Denkleistung, finde ich erstmal, die man
Genau.
leisten muss, um zu schauen, dass am Ende wirklich was rauskommt, was sich auch gut anfühlt.
Auf jeden Fall. Ja, also generell ist jetzt Stumble war ein guter Vortrag. Wie gesagt, ich hätte Videos gemacht. Ich hätte nicht das Live-Coding auf der Bühne gemacht. Ich hätte es einfach am Videobeispiel irgendwie gezeigt, zumindest das Coding-Stuff. Ich weiß es nicht.
Ja. Wir waren auch ganz oft mutig, zwar nur im kleinen
Ja.
Kreis. Community of Practice, Grüße an der Stelle.
Absolut.
Live-Coding haben wir auch nicht anders gemacht.
Genau. Alright. Danach ging es erstmal in die Pause. Und danach folgte Vitaly Friedman, Inclusive Design Patterns. Liebe Grüße an dieser Stelle an Vitaly, der sich in der Pause auch irgendwie kurz mal 5 Minuten Zeit für mich genommen hat und wir haben uns kurz unterhalten. Liebe Grüße auch an der Stelle an dich, Dominik. Und war ganz nett. Also von daher müssen wir da mal gucken, wie wir da irgendwie noch mal weiterkommen.
Ja, spannend. Hätte ich natürlich auch gerne getroffen, weil er schon einer unserer Gäste war. Muss gestehen, seinen Vortrag habe ich verpasst. In dem Moment hatte ich einen anderen Termin. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, aber vielleicht kannst du noch mal kurz zwei, drei Sachen dazu.
Genau, also sein Vortrag war ja Inclusive Design Patterns from Gen Z to the Aging Audience. Ja, worum ging es eigentlich? Und zwar ging es darum, dass wir manchmal Dinge voraussetzen, die vielleicht gar nicht voraussetzbar sind. Also da ging es vor allem auch um, ich sage jetzt mal, Colorblindness. Rot ist nicht gleich rot, grün ist nicht gleich grün. Es gibt dann ein gewisses Farbspektrum, was es können mal 10% nur sein, es können 90% Ausprägung sein der Krankheit. Und dann hast du eben ganz andere Erwartungen. Es gibt halt nicht nur den Totalblinden oder den total Gutsehenden, sondern da gibt es halt ganz viel dazwischen. Und gerade auch beim Beispiel, zum Beispiel bei Recaptures oder sowas, wo man ja ein paar Bilder klicken muss. Und das war eigentlich ganz witzig, weil da hat er halt auch nochmal das klassische Beispiel, markiere alle Bilder mit irgendwie einer Treppe. Und dann hat er halt näher rangezoomt nochmal auf das eine Bild, wo halt ein Mini-Mini-Stück von der Treppe irgendwie auf dem Bild zu sehen war. Und man denkt sich halt, okay, war das jetzt, also ist das jetzt, oder, also klicke ich es jetzt oder nicht? Und so Kleinigkeiten einfach, wo man halt Design ganz schön auch schwierig machen kann. Mit so kleinen Sachen. Und ja, ansonsten war es wie immer auch sehr amüsant. Sein Vortragsstil gefällt mir immer sehr, sehr gut. Bin da auch ganz ehrlich, ich habe die ganzen Speaker auch sehr darauf irgendwie beobachtet, wie sie vortragen und wie irgendwie der Stil von den Leuten ist und teilweise gar nicht inhaltlich so richtig aufgepasst.
Ja, ich muss zugeben, ich bin da auch so ein Typ, der da empfänglich für ist, der dann sich eher sozusagen die Show anguckt, als den Inhalt mitnimmt, je nachdem,
Genau.
was gezeigt wird, ja.
Also man kann da auch bei Vitali kann man ja echt auch viel mitnehmen auf seiner Webseite, auf seinem LinkedIn-Account und Co. Da ist ja ganz viel, was man sehen kann. Aber stimmt, ein Punkt war noch witzig. Er hatte auch auf der Conf jetzt seine Lieblingswebsites gezeigt. Und da war auch diese Leica-Seite, die er uns damals auch gesagt hatte,
ja.
mit den Puppen.
Ja.
Also war schon auch wieder witzig. Ja, und hat halt einfach viele, viele Sachen auch gezeigt, wie zum Beispiel bei einem Shop, bei einem Slider, wo die Punkte, die Slide-Punkte, sag ich mal, die waren vertikal positioniert. Und naja, wie hat es dann geslidet? Horizontal.
Verwirrend, ja.
Ja, also so ganz Kleinigkeiten einfach, die dann schon irgendwie das Nutzererlebnis einfach schlecht machen.
Ja.
Und Highlight war eigentlich die Seite, irgendein Hotel hat sich zur Aufgabe gemacht, ich glaube in der Niederlande war es, die schlechteste Seite oder die ehrlichste Seite schon fast zu machen im Web, wo einfach die Seite widerspiegelt, ja, wir sind halt ein normales Hostel. So, hier gibt's nichts Besonderes. Und dementsprechend war halt auch die Seite aufgebaut, weißt du? Also es war halt jetzt keine Hochglanzseite oder irgendwas, ja. sondern einfach, yo, also hier gibt's nichts Besonderes, wir sind halt ein Hostel und also so war es auch aufgebaut.
Kannst du pennen und gut ist.
Ja, genau. Und das war halt schon sehr, sehr cool auch, weil das halt auch authentisch irgendwie an der Stelle ja. war von denen. Genau. Also gerne da nochmal reinhören. Ist auch immer wieder amüsant, sich den Vortragsstil da an der Stelle von Vitali ja, reinzufahren. So. Danach ging es weiter mit Designing Calm Technology von Amber Case. Hast du das dann wieder mitverfolgt?
Ja, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich bin Amber Case. Ja, den habe ich zum großen Teil gesehen. Es war auf jeden Fall ein sehr gut strukturierter Vortrag, das weiß ich noch, weil sie war sehr.
Das stimmt. Ich kann ja vielleicht schon mal irgendwie anfangen. Was ich irgendwie mitgenommen habe, ist, dass man gewisse Technologien, da musste ich tatsächlich auch an Beispiele von uns damals noch irgendwie denken, von Patrick damals, der hat nämlich auch gesagt, den Wasserhahn musst du nicht neu erfinden, du weißt, wie der funktioniert. Da musst du nicht den 38. Relaunch von machen, sondern du brauchst irgendwie die Möglichkeit, ein warmes Wasser anzudrehen, kaltes Wasser anzudrehen. Ich klammer jetzt mal irgendwie warm Wasser und Co. irgendwie und irgendwie Sprudelwasser rauszuholen. Aber im Grundsatz braucht ein Wasserhahn nichts anderes. Hat eine Öffnung, wo Wasser rauskommt. So, das kannst du und das bedienst du einfach so, weil du weißt, wie es funktioniert. Und genauso hat sie es, glaube ich, also so war mein was ich mitgenommen habe an der Stelle, dass sie sagt, okay, du musst eigentlich die Technology an der Stelle so low-levelige Bedienung oder Schwellen setzen, dass du gar nicht mehr merkst, dass du die Digitalisierung da gerade vorantreibst oder bedienst. Wo ja viele eine große Hemmschwelle haben, weil es zu komplex ist oder man zu viel nachdenken muss oder zu viele Knöpfe gibt oder so weiter und so fort. Und das hat sie gesagt, also das ist irgendwie Designing Calm Technology, einfach etwas, was du nicht spürst in deinem Alltag, ne? Also das machst du einfach. Ich glaube, sie hatte den Lichtschalter als Beispiel an der Stelle. So, den betätigst du, aber was dahinter abgeht, ist ja lebensgefährlich. Also wenn du jetzt einfach nur Strom hin und her schalten würdest, könntest du halt dabei sterben und wir bedienen einfach einen Schalter.
Ich glaube, sie hatte auch das Beispiel genannt mit dem Fernseher, ne, der dann irgendwie keinen Ausschalter mehr hat. Also ja, quasi, genau, ja. ne, also irgendwie hast du einen TV und irgendwann hat man gesagt, naja, dieser Ein-Aus-Knopf, der
gib mir eine
ist dann irgendwo versteckt im hinteren Teil, wie auch immer. Also man findet ihn gar nicht mehr. Und früher war das halt auch komplett anders. Und es gab eben den Ein-Aus-Schalter irgendwie und man konnte vielleicht noch die Programme hoch und runter schalten und das ist ja alles verschwunden. Also mittlerweile sucht man ja wirklich den Ein- und Ausschalter irgendwo. Und da hat sie dann irgendwie auch Beispiele gebracht, naja, um den nicht ganz verschwinden zu lassen, ist er so irgendwie integriert, dass man den Ein- und Ausschalter nicht mehr rafft, weil irgendwie musst du dann drüber touchen oder er ist irgendwo auf der Rückseite oder wie auch immer. Er ist zwar noch da, aber total unbedienbar oder unbenutzbar eigentlich geworden. Und das war auch so ein Beispiel, es ist durch die Zeit einfach durch eine Komplexität dazugekommen, die ja eigentlich gar nicht notwendig ist, also ja eigentlich eine Verschlechterung darstellt.
Ja, und was musste man dann, oder was haben die Leute dann angefangen zu machen? Den Stecker zu ziehen.
Ja, genau, also erfinden dann komische Workarounds dafür, weil sie keinen anderen Weg mehr finden, ja, absolut. Ja, also hat nochmal so viel gezeigt, so von wegen dieser, gerade dieser Alltagssituation fand ich da sehr anschaulich, wo es dann auch diese Stolpersteine gibt. Hat, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so diese analoge Welt Vergleich zu Vitalis Vortrag vielleicht auch ein bisschen, dass eben auch darum geht, die ja, Technologie auch zugänglich zu halten irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss das, habe mich ja jetzt in letzter Zeit ein bisschen mit Autos wieder auseinandergesetzt und da ist mir das auch aufgefallen, dass das quasi in Autos irgendwie mit Touch wieder viel mehr gearbeitet wird. Oder was heißt wieder? Also es wird viel mit Touch irgendwie in Autos gearbeitet. Wo man aber sich denkt, warum? Also warum muss da jetzt irgendwie gewischt werden oder irgendwas? Warum kann ich nicht einfach einen normalen Knopf da haben, wo ich genau merke, wie ich was einstelle und so weiter. Vor allem am Lenkrad ist das jetzt bei dem einen Modell mir aufgefallen. Naja, da bin ich halt, wenn du dein Lenkrad gehalten hast, bist du halt auf die Touchfläche gekommen und hast halt Sachen ausgeführt. Das wäre dir halt mit einem Knopf potenziell nicht passiert.
Ja.
Ja, also wischst, also keine Ahnung, du bewegst nur deine Hand ein bisschen anders an einem Lenkrad und machst auf einmal die Lautstärke größer. So, ja. Also ja, warum musste es da Touch eingeführt werden? Ne? Also keep it simple und ich an der Stelle sind irgendwie die Buttons dann doch geiler.
Ja, gerade so sehe ich ähnlich wie du, gerade beim Auto oder so.
Ja, genau. So, und dann last but not least kam als letzter Vortrag Sharon Steed mit dem Vortrag Empathy in Automation, Leading with Humanity in a Tech-Driven World. Möchtest du erst? Soll ich? Wie wollen wir es machen?
Ich kann gerne starten.
Ja, starte mal.
Also, die Sharon ist, ja, sie war erstmal, also ich war erstmal tatsächlich kurz überrascht, weil ich, man hat dann doch gemerkt, okay, sie scheint irgendwie eine sprachliche Barriere zu haben, irgendwie sich auszudrücken. Und sie ist tatsächlich, hat dann auch direkt gesagt, sie stottert, seitdem sie ein kleines Kind ist. Ja, und das auch wirklich mit bis hin zu, ich glaube, sie hat auch gesagt, dass sie dadurch schon Panikattacken hatte und also wirklich eine krasse Form davon auch hat. Und das fand ich natürlich erstmal irgendwie ultra sensationell, dass sie sich da so selbstbewusst und easy auf die Bühne gestellt hat. Also
ja,
habe ich schon gestaunt. Und sie hat das wirklich dann auch sehr gut, sie hat sich da wirklich nicht von abbringen lassen, auch wenn sie immer mal Probleme hatte. Sie hat sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das fand ich sehr, sehr gut. Erstmal so vom Vortrag irgendwie, dass sie da erstens so offen drüber redet. Und das dann auch echt souverän durchgezogen hat, ne?
Mega souverän, ja. Also tiefsten Respekt auch an der Stelle, weil das muss auch echt anstrengend für sie sein,
ja.
An der Stelle auf der Bühne wirklich. Ich weiß nicht, ob man es richtig jetzt Ticks nennt oder also was ist der richtige Ausdruck? Also wenn sie halt den Stotter-Moment hat, dann wieder in der Bahn auch zu bleiben und zu kommen und auch den Vortrag durchzuziehen und so weiter. Also das da braucht es echt auch viel, viel, ja, Kraft.
Ja, sie hat auch vieles mit Humor dann genommen. Das fand ich auch irgendwie spannend, dass sie dann so erzählt hat, naja, ja, Stotter und Panikanfälle und ja, warum dann nicht eine Karriere als Public Speaker starten? Also fand ich irgendwie auch.
Ja, sehr sympathisch cool, auf jeden irgendwie. Fall. Ja.
Also war sehr sympathisch auf jeden Fall vom Vortrag her.
Sie hatte dann ja erzählt von ihrem LinkedIn-Ausflug. Also sie ist ja auch beispielsweise Host von einem Podcast und hat auf LinkedIn gewisse, ja, wie nennt man es dort, Kurse. Ja, sie macht irgendwelche Kurse auf LinkedIn. Und da hat sie eigentlich einen ganz coolen oder ganz netten, witzigen Einblick mal gegeben, wie sowas eigentlich stattfindet. Also sie hatte dann wohl ein Skript geschrieben, das halt LinkedIn irgendwie haben wollte und hatte sie ja dann auch eingeladen in die Studios zur Aufnahme der ganzen Kurse. Und naja, bisher war dann ja eben alles nur auf Papier geschrieben und dann kam halt der Moment der Aufnahme. Und ich glaube, dass das auch dann der Punkt war, der vielleicht auch den Vortrag ganz gut beschreibt, mit dem Empathy in Automation, Leading with Humanity in a Tech-Driven World, wo dann eben auf der einen Seite, ich sag jetzt mal, LinkedIn steht und irgendwie die Videos aufnehmen möchte und auf der anderen Seite eben die Person, die das ein geiles Skript hat, aber halt vielleicht eben die Probleme oder Herausforderungen hat, das zu vermitteln in der Stimme oder vor einer Kamera oder so weiter. Und da war es eben mega cool, wie scheinbar LinkedIn dann auch reagiert hat und die ja dann wirklich das durchgezogen haben und eben ihr Zeit gegeben haben, um sich da auch zu akklimatisieren, das hinzubekommen und dann eben geile Aufnahmen zu erzeugen. Und ich glaube, darum, das war so ein bisschen auch der Kern, einfach auch wieder ja eine gewisse Menschlichkeit auch da reinzubringen, ne?
Ja, absolut. Das war war immer, finde ich, der Tenor, den ich aus ihren Beispielen da mitgenommen hatte. Dass man halt wirklich immer noch, dass halt eine AI auch kein Mensch am Ende ist, auch wenn das so zum Beispiel der Fall ist, sie bei ganz vielen Sachen eben unterstützen kann, aber menschlicher zu sein, um es vielleicht komisch formuliert, aber am Ende irgendwie so zu nutzen, um das Menschsein auch ja, zu unterstützen irgendwie in einer Art und Weise.
Ja. Ja, hat sie eigentlich noch einen schönen Endsatz. Technology doesn't define the future, we do.
Ja. Ja, cool. Also ich muss sagen, ich glaube, das war es, ne? War der letzte,
ja, das oder? war der Abschluss des zweiten Tages. Und man muss natürlich auch sagen, es ist ganz schön viel, so zwei Tage lang. Die Vorträge sind echt super, der Kopf rattert, der Kopf platzt. Da bist du dann erstmal platt. Und ich meine, dass mein Kopf gerattert hat, wenn das jemand gemerkt hat, am Ende dann du. Ich bin ja dann direkt noch nach Hause gefahren an dem Tag. ich weiß nicht mehr, wie viele Sprachnachrichten ich dir geschickt habe mit Ideen und Gedanken. Das muss man dann irgendwie erstmal loswerden. Also das, ja. Dann.
Ja, gerade so eine Autofahrt, die dann vielleicht auch 2-3 Stunden geht, ja. Da hat man nochmal viel Zeit, um was sacken zu lassen.
Genau.
Ja, hat vielleicht sogar einen Vorteil, wenn der Konf nicht direkt nebenan ist, sondern mal ein bisschen fahren muss. Ja, ich finde, das hilft auch immer, so dann zu Hause anzukommen, dann hat man schon mal ein bisschen was verarbeitet. Ja, also ich war, glaube ich, im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich war jetzt ja nicht mal live dabei und habe gedacht, jo, das ist schon irgendwie ein geiles Event in unserer Branche, was man da mitnehmen kann und ja, auch welche, ich finde, das Programm wurde auch dem Namen wirklich gerecht, Beyond Tellerrand, muss man auch sagen, finde ich, das war sehr gut ausgewählt, die Leute, die da waren. Und genau, glaube ich, auch Design- und Tech-Leute, die konnten alle beide was mitnehmen und kamen wahrscheinlich dadurch auch wieder näher zusammen. Also ich denke,
Auf jeden Fall.
Das ist ein Event, was gerade so die Webbranche irgendwie auch gebrauchen kann in Zukunft. Ja.
Ja, also ich nehme es auch auf jeden Fall mit. Das wird nicht das letzte Mal Beyond Tellerrand gewesen sein. So viel ist sicher. Möchte mich ja auch an der Stelle nochmal an Marc irgendwie richten und ihm da auch echt herzlich danken, auch für die Möglichkeit, dass er uns da mit reingeholt hat, beziehungsweise uns da eingeladen hat zu kommen. Ist auch nicht selbstverständlich. Und ich hatte mega Spaß die zwei Tage. Es war sehr, sehr informativ, mega Speaker, super Leute wieder kennengelernt. Und ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Event.
Ja, definitiv. Auch von meiner Seite ein großes Danke. Und ich glaube, wir konnten jetzt hier ein paar inspirieren, allein durch unser Reden. Ich glaube, man braucht am Ende immer noch mal selber Bilder im Kopf. Die gibt es auch natürlich, falls man jetzt sich immer noch nicht live ein Bild von dem Event machen möchte, kann man vorher noch mal online schauen. Ich glaube, es gibt sogar mittlerweile ein kurzes
Ja,
Aftermovie.
ja, ja,
Auch
ja.
das lohnt sich auch mal kurz anzugucken. Also einzigartiges Event mit viel Charakter, würde ich es mal nennen,
Absolut,
was da
ja.
geboten wird.
Genau. Und wer es quasi nicht erwarten kann bis nächstes, ich weiß gar nicht, gibt es nächstes Jahr in Düsseldorf was? Weiß ich nicht. Kann uns bestimmt Marc in der nächsten Folge vielleicht mal sagen, wenn wir ihn noch bekommen. Aber was schon steht, ist der 6. und 7. November 2025. Da findet die Biointolerant in Berlin statt. Und zwar im Festsaal Kreuzberg. Das sieht auf jeden Fall auf dem Bild hier auch gerade ganz nett aus. Und da darf man auch gerne vorbeikommen. Also aktuell sind drei Speaker veröffentlicht. Einmal Hannah Smith, Adam Argyle. Und ja, Dominic Brett Frost.
Oh, Brett Frost.
Also,
Ja, den kennt man natürlich auch, ne?
ich denke, die Qualität der Speaker wird wieder hoch sein.
Sehr cool. Dann alle fleißig sich schon mal informieren,
Tickets
Tickets
ordern.
holen und
Genau.
ja, einfach mal sowas mitnehmen. Also, ich fand es echt schade, ich nicht live da sein konnte, aber das hole ich nach.
So machen wir es. In diesem Sinne, bis zur nächsten Beyond Tellerrand und bis zum nächsten Death Lowered Podcast.
Genau. Euer Devs Love Team.
Gute Nacht. Tschüss.
Gute Nacht. Tschüss.